Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Nun ist es soweit. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Es wird langsam merklich kühler. Endlich, mag da manch einer sagen. Denn es war heiß, verdammt heiß, in Österreich, aber letztlich in ganz Europa. Zudem hat es viel zu wenig geregnet. Die Klimaerwärmung zeigt langsam ihre katastrophischen Züge, könnte man sagen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diesseits von Eden, sagt Henning Klingen. Das Wetter, das Klima, bot also, so sollte die Einleitung darlegen, Anlass genug für die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, sich bei ihren ersten Brixener Philosophietagen, die Anfang September stattfanden, intensiv mit der Klimakrise zu befassen. Unter dem Titel »Auf der Kippe – Die Klimaerwärmung als gesellschaftliche und ethische Herausforderung« wurde über ökologische, soziale und ökonomische Entwicklungen im alpinen Raum aus philosophischer und ethischer Perspektive diskutiert. Drei Referentinnen und Referenten dieser Tage habe ich mir daher heute in unser Online-Podcast-Studio geholt. Zum einen den Initiator der Tagung, den Brixner Moraltheologen Professor Martin Lindner. Dann die Biologin Professor Ulrike Tappeiner, die unter anderem an der Universität Innsbruck lehrt, aber auch Rektorin der Freien Uni Bozen ist. Und schließlich den Münchner Sozialethiker Professor Markus Vogt. Er hat über das Prinzip Nachhaltigkeit aus ethischer und theologischer Perspektive publiziert und ist unter anderem als Umwelt- und Klimaberater für Diözesen bzw. kirchliche Einrichtungen auch in Österreich tätig. Begonnen habe ich unser Gespräch mit der einfachen Frage an Martin Lindner, warum denn eigentlich die Klimakrise überhaupt ein theologisch-philosophisches Thema darstellt. Dass sie eine technische und politische Herausforderung darstellt, geschenkt, das ist klar. Aber warum theologisch oder philosophisch?
Unser Anliegen als Hochschule ist es, dass wir uns einbringen in aktuelle gesellschaftliche Debatten und dass wir eben die philosophische und auch die ethische Dimension dieser Debatten beleuchten. Und derzeit wird ganz intensiv die Klimaerwärmung diskutiert. In Südtirol haben wir derzeit die sogenannten Nachhaltigkeitstage, wo natürlich diese ganzen Entwicklungen auch ein Thema, ein wichtiges Thema sind. Die Nachhaltigkeitsdebatte, Sustainability, Klimaerwärmung, das spielt ja alles mit. Und unser Anliegen ist es dann eben, das einzubetten in einen Gesamtzusammenhang und eben von der philosophischen Perspektive her zu beleuchten. Und gerade im Kontext der Klimaerwärmung geht es ja auch ganz wesentlich darum, dass wir uns als christliche Religion, auch als Theologie mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob der Vorwurf zutrifft, dass eben die derzeitigen Entwicklungen auch eine Folge eben vom christlichen Menschenbild sind. Diese Debatte, die ja seit den 70er Jahren intensiv diskutiert wird, ob die Umweltzerstörung eben fast ein bisschen das Erbe oder die logische Konsequenz ist von diesem oft meines Erachtens falsch verstandenen Herrschaftsauftrag, unterwerft euch die Erde und herrscht über die Tiere. Und ob wir umgekehrt dann auch einen Beitrag leisten können oder eben nicht leisten können zur Bewältigung der Umweltkrise. Hier in besonderer Weise die Enzyklika von Papst Franziskus Laudato Si, welche Impulse können wir da von der Theologie her und auch von einem christlichen Menschen- und Weltbild her einspeisen, um eben diese Problematik zu bewältigen.
Und dabei ist jetzt die Theologie und vielleicht auch die Philosophie in erster Linie mal Hörende oder auch oder wird sie auch gehört? Weil bei den Philosophietagen waren ja auch externe Referentinnen und Referenten dabei. Jetzt gleich bei uns in unserer Runde auch die Frau Professor Tappeiner als Biologin und Biodiversitätsexpertin. Nur eben rückgefragt, geht es darum, erstmal bei diesen Vergewisserungen zu hören oder auch schon affirmativ, normativ zu reden als Theologen?
Um beides. Also zunächst einmal hinzuhören, weil wir als Philosophen und Theologen ja angewiesen sind auf den interdisziplinären Diskurs. Also worüber wir reden, das sind zunächst einmal Zahlen, Daten, Fakten und das liefern uns die Naturwissenschaften und nicht wir selber. Aber es geht dann um die Einordnung dieser Zahlen, dieser Daten und dieser Fakten in einen weiteren Kontext. Das ist dann unsere genuine Aufgabe. Und was für mich immer sehr spannend ist, wenn ich mit Naturwissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen im Gespräch bin, dass sie ja auch ganz intuitiv nicht einfach bei den Zahlen, Daten und Fakten bleiben, sondern zugleich auch bereits sagen, wir müssen etwas ändern. Und deshalb stellt sich dann die Frage, warum können wir das nicht einfach hinnehmen und sagen, so ist es, Schicksal, oder ganz neutral betrachten, sondern warum sollen wir was ändern? Und dann kommen natürlich dann Kriterien ins Spiel, dann kommen dann natürlich Zukunftsvisionen ins Spiel, die eben ethisch relevant sind, beziehungsweise die man auf die ethische Dimension hinterfragen kann.
Frau Professor Tappeiner, Professor Lindner hat noch schon von Zahlen, Daten, Fakten gesprochen und der Aufgabe der sozusagen der Naturwissenschaften, die zu liefern, und die Theologie, Philosophie ordnet das dann ein. Ist das etwas, mit dem Sie als Naturwissenschaftlerin so von der Arbeitsteilung her leben können, zum einen? Und zum anderen, Ihr Input war das Thema Diversität, Biodiversität bei den Brixner Philosophietagen jetzt speziell. Ist das eigentlich, also das Thema Artensterben, ist das nur ein Nebengleis der Klimaerwärmung, Klimakatastrophe, oder ist das ein Hauptgleis, was wir noch gar nicht so richtig ins Auge gefasst haben?
Ich kann sehr gut damit leben, dass die Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler Fakten und Zahlen liefern, gerade und vor allem dann in Dialog treten. Das ist das Entscheidende. Ich glaube nicht, dass es, so wie es ja auch Kollege Lindner angesprochen hat, geht es ja nicht darum, dass wir nebeneinander parallel forschen oder parallel arbeiten, sondern das fehlt ja gerade in der Nachhaltigkeitsdebatte sehr stark, dieser Austausch, dieser interdisziplinäre Austausch, wo dann Dinge gemeinsam interpretiert werden. Und bevor ich jetzt auf Ihre Frage der Biodiversität Nebengleis, nicht Nebengleis eingehen möchte, möchte ich noch ganz kurz auch darauf reflektieren, was Professor Lindner gesagt hat. Insofern, dass ein ganz entscheidender Punkt dieser Anthropozentrismus ist. Es hat noch nie so eine Vorherrschaft einer Art auf der Erde gegeben. Wir sind fast oder werden demnächst vermutlich die 8 Milliarden Menschen erreichen. Und der Punkt ist, die Biodiversitätskrise gibt es schon sehr lange. Vielleicht muss man auch erdgeschichtlich ein bisschen zurückblicken. Wir sind im Moment am Beginn oder mittendrin im sechsten Massenaussterben auf der Erde. Es hat schon 5 gegeben, das wissen wir aus fossilen Funden, die alle durch Klimaveränderungen entstanden sind. Die letzte wissen wir alle aus der Schule, bei der die Dinosaurier verschwunden sind. Das war damals dieser riesige Meteoriteneinschlag auf der Halbinsel Yucatan. Aber es hat immer entweder ganz große klimatische Veränderungen, auch hervorgerufen durch irrsinnigen großen Vulkanismus auf der Erde, hat zu diesen bisherigen 5 Massenaussterben geführt. Und es hat sich das Leben immer wieder erholt. Aber es ist noch nie so schnell gegangen wie heute. Wir verlieren heute Arten 10- bis 100-fach schneller, als es früher der Fall war. Und es wird vielleicht noch viel stärker werden. Nun, die Biodiversitätskrise oder dieser Verlust der biologischen Vielfalt, wobei ich einen kleinen Einschub machen möchte, biologische Vielfalt ist nicht nur Artenvielfalt, so wird es allgemein verstanden, aber es ist vor allem auch Verlust an Ökosystemen, an Habitaten. Die Arten, die Tiere, die Pflanzen, die müssen ja irgendwo leben, Mikroorganismen natürlich genauso. Das heißt, was wir ihnen nehmen, und das ist die Grundlage genauso für die Klimakrise, wir haben de facto die Habitate der Erde vollständig verändert, wir als Menschen, über die Nutzung. Beide Krisen hatten das ganz große Problem, dass die Wissenschaft schon sehr lange, schon seit Jahrzehnten, diese Krisen immer wieder thematisiert hat. Der Weltklimarat, dem ist es dann endlich gelungen, mit seinen Sachstandsberichten in die Politik hineinzukommen. Der Weltbiodiversitätsrat, der etwas später gegründet wurde, hat es gerade erst geschafft. Der hat 2019 den ersten Sachstandsbericht veröffentlicht. Und es gibt viele Wissenschaftlerinnen, die jetzt im Bereich der Nachhaltigkeit forschen, was ja auch schon angesprochen wurde, die eben die planetaren Grenzen unserer Erde aufzeigen. Das ist natürlich ein ganz stark interdisziplinäres Wissenschaftsfeld, und da wird so quasi mit den Ampelfarben grün, gelb und rot markiert, was im Moment eigentlich die größte Bedrohung ist. Und es ist die Biodiversitätskrise viel röter markiert, unter Anführungszeichen, als etwa die Klimakrise. Okay. Und der Klimawandel beeinflusst im Moment die Biodiversitätsverlust weniger, aber dieser Landnutzungswandel, die Zerstörung dieser Habitate. Und denken wir allein daran, dass im tropischen Regenurwald ca. 6 Millionen Hektar pro Jahr verschwinden. Und das ist der große Hotspot der Biodiversität. Oder wie es ein Wissenschaftler ausgedrückt hat, das ist auch die Apotheke der Welt, weil wir die Biodiversität per se hat ja ganz, ganz viele Funktionen. Das wirkt sich massiv auf das Klima aus, aber eben auch auf den Artenschutz.
Herr Professor Vogt, aus dem bisher jetzt Gesagten von Frau Professor Tapeiner, da geht ja schon ganz viel appellative Kraft aus. Also nicht nur appellative Kraft, sondern man hat den Eindruck, da sind die Naturwissenschaften nicht nur Wissenschaften, die Daten und Fakten sammeln, sondern die schon direkt einen Impetus formulieren. Also so geht es nicht weiter. Also das ist ja auch fast automatisch, ergibt sich das aus den Schilderungen. Jetzt direkt gefragt, welche Aufgabe kommt einer christlichen Sozialethik da noch zu, an Überzeugungsaufgabe zu leisten? Was ist noch der Job, der zu tun ist dann, wenn eigentlich der Imperativ so klar ist und der ja, wie Frau Professor Tapeiner sagte, die Daten liegen ja schon lange. Man kann auch zum Club of Rome zurückgehen oder so. Ist ja nicht so, dass wir jetzt was ganz Neues auf einmal hören. Nur die Dramatik hat sich wahrscheinlich verschärft. Also die Frage an Ihr Fach, was kann das hinzufügen, noch dazulegen?
Ich denke, die Art, wie Frau Kollegin Tapeiner das geschildert hat, dass wir schon lange das Wissen haben, dass wir im Klimabereich schon lange eigentlich auch theoretisch die Beschlüsse haben und trotzdem geschieht nichts. Das ist ein typisches Problem für die Ethik. Also wir tun nicht, was wir eigentlich wissen, wovon wir wissen, dass wir es tun sollten. Und das ist die Aufgabe der Ethik, zu analysieren. Woran liegt das? Das ist natürlich auch eine sozialpsychologische Aufgabe, eine politiktheoretische Aufgabe. Aber im Grunde ist auch da der theologischen Ethik die besondere Perspektive zu sagen, es liegt nicht an Mangel an technischen Möglichkeiten oder auch an Mangel an politischen Beschlüssen, sondern die Klimakrise und Biodiversitätskrise hat offensichtlich eine kulturelle Tiefendimension. Unsere Auffassungen von Wirklichkeit, unsere Raumvorstellungen, unsere Vorstellungen der begrenzten Verantwortung. Wir sind es gewohnt, eigentlich Verantwortung nur eher im Nahbereich zu denken und nur quasi kurzfristig zu denken. Also der Zeithorizont für unsere Konzepte von Solidarität, von Gerechtigkeit, von Verantwortung. Unser Naturverhältnis ist, wurde ja mehrfach genannt, das anthropozentrische Menschenbild. Aber da auch differenziert zu reflektieren. Wir können jetzt nicht einfach in eine Ökozentrik übergehen, sondern wir müssen ja auch den Menschen als Verantwortungssubjekt adressieren. Also ich kann nicht von Tieren oder Pflanzen Verantwortung forschen. Also dass ich die Tradition des Humanismus, der Menschenrechte bewahre, aber die eben ökologisch einbette und weiterdenke. Also das sind durchaus auch philosophische, theologische, anthropologische Herausforderungen, die wichtig sind, um in die richtige Richtung zu suchen. Und es beim Klimawandel ist es so deutlich, wir haben eben seit Jahrzehnten Tausende, zigtausende Daten, die wir gesammelt haben, Wissenschaftler, die zu arbeiten. Wir haben relativ wenige Leute, die forschen, was ist wirklich gerecht im Spannungsverhältnis zwischen entwicklungspolitischen Anforderungen und der Pflicht zum Klimaschutz oder gegenwärtig in der Gaspreiskrise. Was müssen wir sozial abfedern oder wie weit können wir es in der Dilemmasituation, dass wir Versorgungssicherheit in der Energie zur Verfügung stellen müssen, dass unsere Wirtschaft möglicherweise kollabiert, dass wir aber trotzdem wieder rauskommen aus dieser Dilemmasituation. Also wie wir trotzdem eben auch die Preissignale durchaus wirken lassen, um zu beschleunigen, Energiesparsamkeit und erneuerbare Energie. Also all solche Zielkonflikte zwischen ökologischen, sozialen, kurzfristigen, langfristigen, nationalen, internationalen Zielen, das ist Aufgabe der Ethik und auch der Theologie zu reflektieren.
Das müsste ja momentan dann insofern eine Hochzeit und Anführungszeichen auch sein, wenn man dran denkt, dass in Deutschland wie in Österreich die Preisbremsen-Debatte, also über Energiepreise und sowas, dazu angetan ist, wenn man sagt, es ist wichtig, den Leuten, die es brauchen, tatsächlich zu helfen, aber die Signale zum Energiesparen sehen anders aus. Also da hat man den Eindruck, oder? Im Prinzip wird momentan wahnsinnig viel Geld umgeschichtet, um Leuten zu helfen, die es auch wahrscheinlich brauchen, zugleich auf die Schultern der Natur geladen, zum einen, weil der ökologische Wandel aufgeschoben ist, sozusagen, und die finanziellen Lasten der nächsten Generation wieder durch Schulden aufgebürdet.
Aber genau das ist eine ganz wichtige Weichenstellung auch der christlichen Ethik zur Umweltethik. Also Papst Franziskus formuliert es sehr eindrücklich. Es gibt nicht zwei Krisen nebeneinander, eine ökologische und eine soziale Krise, sondern eine einzige ökosoziale Krise. Das heißt, wir werden Akzeptanz und Handlungsfähigkeit nur aufrechterhalten können, wenn wir diese schwierige Situation der Transformation unserer Gesellschaft auch sozial gerecht und entwicklungspolitisch gerecht gestalten. Also sowohl in unseren Gesellschaften wie Österreich, Italien, Deutschland, anderen Ländern, auch als auch global. Da ist es ja noch viel dringlicher, die Situation, die wir haben, die Belastung durch den Klimawandel. Und zu sagen, es ist, also wir müssen quasi es sozial ausgewogen gestalten. Wir müssen tatsächlich Armutsbekämpfung, soziale Sicherung gleichzeitig mitdenken und die Handlungsfähigkeit der unterschiedlichen Akteure in den Blick nehmen, aufrechterhalten, dafür einen Rahmen schaffen. Auch wenn die Arbeitsplätze alle verloren gehen, haben wir nichts gewonnen. Und quasi das ist, denke ich, auch typisch für vielleicht eine christliche Ethik, vielleicht eine katholische Ethik auch, die eher oft kompromissbereit ist, zu sagen, wir müssen mit Augenmaß die richtigen Kompromisse suchen und dürfen trotzdem die Gesamtrichtung Transformation zur Klimaneutralität. Wir müssen spätestens Mitte des Jahrhunderts in Ländern wie Deutschland, Österreich spätestens 2045 klimaneutral sein. Das ist eine gewaltige Herausforderung und wir müssen die Gesellschaft mitnehmen. Das geht nur, wenn wir es sozial gerecht gestalten und auch die Lücken für Trittbrettfahrer, die jetzt erst recht gewinnen und ihren Reibach machen, schließen.
Eine letzte kurze Nachfrage zur Sozialethik. Bei der Naturwissenschaft ist es relativ klar, dass mittlerweile auch die Politik hört. Es gibt die Räte, also sozusagen Klimarat und dergleichen. Wie ist es bei diesen Disziplinen wie der Sozialethik? Wo hören denn die Entscheider auf sozialethische Inputs zum Beispiel? Gibt es ein Gespräch mit der Politik?
Also es gibt viele Ebenen. In Deutschland haben wir die katholischen Büros in allen Bundesländern und auch in Berlin ein katholisches Büro. Mit dem haben wir zum Beispiel von der Ökologischen Arbeitsgruppe der Bischofskonferenz gemeinsam eine Stellung erarbeitet, noch vor der Bundestagswahl, was es heißt, Klimaneutralität zu haben. Und haben gesagt, wir dürfen, wenn wir über 2050 reden, ist das oder 45, ist das politisch noch nicht relevant, sondern wir müssen auch sagen, wie viel wir einsparen bis 2030 und wir haben gefordert, eben bis dahin nach dem Klimabudgetansatz -78% CO2. Wir müssen sofort anfangen zu handeln, eine jährliche Berichtspflicht. Wir müssen definieren, was die einzelnen Ressorts, zum Beispiel das Verkehrsministerium, der Verkehrsbereich macht im Augenblick überhaupt noch seine Hausaufgaben nicht, genauso der Baubereich, was sehr viel CO2 bedeutet. Das heißt, wir müssen das auch adressatenspezifisch ausrichten hinsichtlich der einzelnen Akteure. All solche Dinge haben wir formuliert, auch Sozialausgleichsmaßnahmen für die Akzeptanz und auch für die soziale Gerechtigkeit darin.
Ja. Mein Eindruck ist, dass jetzt zum Beispiel die theologische oder die theologisch-ethische Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen eher gehört werden im Bereich von Biomedizinethik und weniger noch im Bereich von Umweltethik. Also da erkennt man uns offensichtlich eine größere Kompetenz zu im Bereich von Umweltethik oder auch Tierethik. Da sind wir eher noch Rufer, einsame Rufer in der Wüste. Oder werden eben noch tatsächlich eher mit diesem anthropozentrischen Weltbild, das eben verantwortlich ist für diese derzeitigen Krisen, vielen Krisen, in Verbindung gebracht, sodass man uns eben keine Kompetenz zuerkennt, da tatsächlich jetzt auch Teil der Lösung von Problemen sein und eben nicht nur, dass wir eben auch das Problem mit verursacht haben. Ein Aspekt, den Kollege Vogt vorhin angesprochen hat und wo sich eben meines Erachtens zeigt, wie wichtig gerade auch die philosophische und die ethische Debatte ist, die wir einbringen können, in Bezug auf diese kurzfristigen Maßnahmen, die Sie angesprochen haben, wenn jetzt zum Beispiel Bürger, Bürgerinnen kurzfristig 500 Euro bekommen als Energiebezuschussung und so weiter, dann ist das zwar eine kurzfristige Maßnahme zur Abfederung von Härtefällen, wobei es tatsächlich nicht möglich ist, dann auch tatsächlich in dieser kurzen Zeit zu überprüfen, wer tatsächlich auf diese Maßnahmen angewiesen ist oder nicht. Aber das längerfristige Problem, dass eben die Kosten ungleich verteilt sind und dass eben wiederum längerfristig Kosten ausgelagert werden, insbesondere auf sozial Schwache und in besonderer Weise auch auf die Umwelt, das wird zu wenig gesehen bzw. zu wenig berücksichtigt.
Zwei Aspekte. Kostenauslagerung würde ich jetzt in doppelten Sinn sehen. Ich sehe das auch sehr negativ, dass einfach über ein Gießkannenprinzip entweder die Besteuerung der Benzin, Diesel und so weiter, wie in Italien zum Beispiel, prinzipiell reduziert wird, also jeder Liter dann einfach billiger wird beim Tanken, oder eben 500 Euro pro Kopf und Nase in Österreich ausgeschüttet werden als Energiebeitrag. Hier könnte man viel gezielter agieren, aber gleichzeitig auch wirksamer agieren, wenn man zum Beispiel, wie es ja auch vorgeschlagen wurde, prinzipiell mal in Österreich die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Autobahnen auf 100 hinuntersetzen würde, dann würden wir sehr viel einen höheren Effekt haben und dann komme ich halt einmal 10 Minuten oder eine Viertelstunde später an. Also ich denke mir, wenn ich die Zeit nicht mehr habe, also es gäbe sehr viele besser einsetzbare Mittel, die aber leider eben politisch schwer umsetzbar sind. Das ist der eine Gedanke. Der zweite, den ich eigentlich vorhin, wenn ich Professor Vogt zugehört habe, der mir gekommen ist, ja, ich finde, wir haben natürlich die große Verantwortung, aber, und das ist auch eine Kostenauslagerung, nicht nur jetzt in unserem eigenen Bereich, sondern vor allem auch im Hinblick auf andere Bereiche auf unserer Erde. Es ist ja ganz interessant zu beobachten, in der europäischen, amerikanischen Welt wurde versucht, bereits zur Jahrtausendwende mit diesem Millennium Ecosystem Assessment, die Bedeutung der Ökosysteme, der biologischen Vielfalt und der Verlust dadurch jetzt in die politische Debatte und die gesellschaftliche Debatte einzubringen, indem man das monetär versucht hat zu bewerten. Das sind dann Billionen von US-Dollar, den man, das wurde auch publiziert. Das wurde damit aber auch aufgegriffen, das ist wahr. Man bezeichnet das dann als Ökosystemleistungen, die man bewerten kann. In der Diskussion beim ersten weltweiten Sachstandsbericht waren jetzt natürlich alle Kontinente und alle Länder einbezogen. Und da hat man ganz, ganz stark in einem langen Diskussionsprozess, der übrigens wissenschaftlich auch noch nicht abgeschlossen ist, ist man darauf hingegangen und gesagt, Ökosystemleistungen ist der falsche Begriff. Man nennt das jetzt eben die Leistung oder die Bedeutung der Natur für den Menschen. Und zwar ist das vor allem jetzt aus dem Verständnis der indigenen Bevölkerung, einem religiösen, ethischen Verständnis der indigenen Bevölkerung gekommen, die eben die Erde als Mutter Erde betrachtet. Und das war eine harte Diskussion, glaube ich, mit westlich orientierten Bereichen, dass man hier genau diese unterschiedlichen Weltbilder sieht, also das unterschiedliche Weltbild sieht, gleichzeitig aber auch versteht, man muss darauf eingehen. Und der Weltbiodiversitätsrat hat das auch ganz zentral getan. Wenn wir jetzt auf die Klimakrise gehen, dann ist ja auch im Paris-Abkommen diese Reduktion oder der Versuch, bei einer maximalen Erwärmung von plus 1,5 bis maximal 2 Grad zu bleiben, war ja ein ganz, ganz wichtiger Teil neben der Reduktion, die ja auch zu Recht angesprochen wurde, der CO2-Neutralität bis 2050, dass man eben gerade diese Völker, diese Länder massiv mit Geldmitteln unterstützen muss, weil das auch etwas kostet. Ich meine, wir haben jetzt vielleicht noch, wir haben, würde ich sagen, 80-90% haben wir ja schon vollständig umgebaut, jetzt wenn ich denke an unsere Habitate. Wir können ja nicht verlangen, dass jetzt eben, wenn ich wieder den Amazonas hernehme, dass die Bevölkerung dort auf ihrem Lebensstandard bleibt, weil eben das jetzt notwendig ist, sondern wir müssen das massiv auch finanziell unterstützen und die Mittel natürlich müsste man auch sehr intelligent einsetzen, was ja auch noch nicht so einfach ist. Aber hier fehlt es ja auch an der Bereitschaft. Das, was im Paris-Abkommen definiert wurde, das ist ja auch noch nicht gegeben, ganz im Gegenteil. Die Bereitschaft der westlichen reicheren Länder zu zahlen, und das finde ich eben auch eine wichtige ethische Komponente, die fehlt ja noch, die ist noch bei weitem nicht so, wie sie sein sollte.
Okay. Professor Lindner hat aufgezeigt, aber Herr Vogt, Sie sind auch angesprochen quasi direkt. Vielleicht mögen Sie direkt kurz
antworten. Genau, also auf zwei Aspekte würde ich gerne direkt antworten. Zum einen eben Mutter Erde, was ja Ecuador, Bolivien, verschiedene Länder eingebracht haben, auch als eine Metapher ihres Verständnisses der Natur zur Abwehr des Zugriffs von internationalen Konzernen auf die Ressourcen. Und das ist natürlich durchaus ein sehr relevantes Problem. Natürlich könnten wir sagen, Mutter Erde ist eine mythologische Redeweise. Und ich denke, also jedenfalls eine religiöse Redeweise, die in wissenschaftlichen Kontexten nicht so leicht rezipierbar ist. Aber da ist auch Aufgabe in der christlichen Sozialethik, ich würde sagen, nach der Methode der Zweisprachigkeit, also sowohl die religiöse, vielleicht mythologische Rede zu verstehen, als auch Zugänge aus der Naturwissenschaften. Und die Gaia, also Mutter Erde, ist durchaus auch in der wissenschaftlichen Forschung, Lovelock, ein geprägter Begriff. Und dort ist gemeint die Komplexität des Planeten als eigenständiges System, was eben dann so vielschichtige Wechselwirkungen hat, dass man es nicht von außen einfach, wenn man interveniert, hat man immer überraschende Lösungen. Man kann es nicht beliebig intervenieren. Und dass wir die Komplexität der Natur, ihre Eigendynamik in den Wechselwirkungen stärker begreifen, das ist zum Beispiel bei Bruno Latour in der Umweltsoziologie auch ein wichtiger Begriff. Also, und das hat viel zu tun mit komplexem Denken, mit der Berücksichtigung komplexer Systeme, mit anderen Steuerungsmodellen. Also so quasi zu vermitteln zwischen den unterschiedlichen Ebenen der Sprechweise, das ist durchaus eine Aufgabe, die von nicht zu unterschätzender auch politischer Brisanz ist. Und Papst Franziskus greift auch den Ausdruck Mutter Erde in der Enzyklika Laudato Si auf. Interessanterweise aber in Verbindung auch mit dem Ausdruck Mutter Erde, Schwester Erde. Also wir haben auch ein partnerschaftliches Verhältnis zu den Mitgeschöpfen. Und also das sind durchaus so kulturelle Metaphern im Hintergrund, die Weichenstellungen sind für die Art und Weise, wie wir es diskutieren. Mhm. Und das zweite Problem, wo ich nochmal direkt oder frage, wo ich darauf antworten wollte, die Berücksichtigung der Senken der Regenwälder. Das ist, glaube ich, nochmal ein großer Schwachpunkt in den bisherigen Modellen auch der Klimagerechtigkeit, dass wir eigentlich nur rechnen die Emission von CO2 oder Klimagasen insgesamt in technischen Zusammenhängen. Aber quasi Klimaneutralität können wir nur erreichen, wenn wir auch die Senken, wo CO2 gebunden wird. Und das ist eben wesentlich der Regenwald oder die Wälder insgesamt. Das ist fruchtbarer Boden, das sind Moore, ganz viel. Durch die Zerstörung der Moore wurde so viel CO2 frei wie durch die ganze Industrialisierung. Das sind die Meere, die möglicherweise CO2 binden können. Das haben wir alles überhaupt noch nicht systematisch in den Klimaverhandlungen drin. Dafür gibt es keine Anreize. Da müssen wir natürlich diskutieren, wie können wir Länder wie Brasilien unterstützen, dass es den Regenwald erhält, ohne erpressbar zu sein, dass jeder sagt, wenn ihr nicht zahlt, dann zerstören wir unsere Naturressourcen. Also das ist auch noch mal eine politisch höchst und ethisch systematisch höchst sensible Frage. Aber da weiterzukommen, das ist eine ganz wichtige Perspektive auch für solide Klimaverhandlungen.
Ein Problem des Pariser Klimaabkommens ist ja, das scheint mir, dass die rechtliche Bindekraft nicht ganz so durchschlagend ist. Professor Vogt, Sie haben unter anderem vorgeschlagen, auch in einem Text, den ich kenne, dass man noch eine Ebene höher gehen müsste bei der rechtlichen Implementierung. Was ist da Ihre Vorstellung? Was müsste sozusagen bei diesem großen Rechtskonvolut Menschenrechte sozusagen verändert werden?
Ja, also ich plädiere für eine vierte Generation der Menschenrechte. Quasi ihr Anfang ist ja in der Französischen Revolution die Kritik des Absolutismus, also die Würde und das Recht des einzelnen Menschen als Individuum, als Subjekt gegen den Übergriff des Staates. Im 19. Jahrhundert die soziale Dimension der Menschenrechte gegen die Vereinzelung der Arbeiter, also das Konzept der Solidarität, die sozialen Anspruchsrechte, daraus dann der Sozialstaat entstanden. Im 20. Jahrhundert die politischen Mitwirkungsrechte gegen die totalitären Systeme von Nationalsozialismus, Sozialismus, dass wir sagen, der Mensch will Subjekt sein, er muss das Recht haben, seine Lebenswelt aktiv mitzugestalten. Und im 21. Jahrhundert ist die große Herausforderung der Ökologie, das heißt die Zerstörung der Umsetzung der Menschenrechte durch die Zerstörung von Ökosystemen, von Lebensräumen. Das heißt, wer heute die Menschenrechte ernst nimmt, und Oxfam hat es ausgerechnet, von mehreren 100 Millionen Menschen sind ihre Menschenrechte auf Nahrung, auf Sicherheit, auf Lebensraum, auf Zugang zu Wasser, existenziell gefährdet durch die ökologische Transformation, durch den Klimawandel. Das heißt, wer die Menschenrechte heute ernst nimmt, muss ökologische Existenzrechte umsetzen. Und das hat politisch-strategisch eine enorme Reichweite, weil eben, Sie haben es ja genannt, die Beschlüsse von Klimakonferenzen, wie zuletzt in Paris oder Glasgow, sind nicht unmittelbar rechtsverbindlich. Das heißt, es geht darum, das auch rechtsverbindlich zu machen. Das wäre natürlich natürlich gut, wenn wir auf Weltebene von der UNO sowie beim Weltsicherheitsrat eine mit Sanktionen ausgestattete Institution für Umwelt hätten. Das bildet sich vielleicht heraus beim Zertifikatenhandel, wenn wir das haben, aber das ist nur ein Teil. Ganz wichtig wäre auch nach dem Prinzip der katholischen Soziallehre, der Subsidiarität, es wird auf globaler Ebene beschlossen, aber quasi rechtlich verbindlich gemacht, eher auf nationaler Ebene durch den Anschluss an die einzelnen Verfassungen. Und da haben wir auch eine Diskussion nach einer klar vom Bundesverfassungsgericht vom April letzten Jahres, dass der gesagt hat, es ist ein Verstoß der Bundesregierung gegen unsere Verfassung, wenn die Klimaschutzziele überproportional auf die Zeit nach 2030 verschoben werden und damit überproportional auf die junge Generation abgeladen werden. Das heißt, die Bundesregierung muss, um konform zu sein mit dem eigenen Grundgesetz, und das heißt wesentlich, das ist wesentlich menschenrechtlich angelegt, unsere ganze Verfassung, muss es Klimaschutzziele und Reduktionen schon in den nächsten Jahren umsetzen, sonst ist das ein Verstoß gegen die Freiheitsrechte der jungen Generation, die heute schon lebt. Und das hat natürlich juristisch eine ganz andere Durchschlagskraft als quasi Abkommen international, wo nichts passiert, wenn sich keiner dran hält.
Um nochmal die Kurve zur Theologie jetzt zurückzunehmen, Herr Professor Lindner, in dieser Art, wie wir jetzt reden, ist die Theologie durchaus anschlussfähig und wird gehört. Es gibt ja auch Offenheit sozusagen seitens der Naturwissenschaft zu hören, was sagt die Theologie, was sagt eine päpstliche Enzyklika, und es gibt auch viel Zustimmung. Kann es trotzdem sein, dass es auch ein bisschen hausgemacht ist, das Problem, dass zum Beispiel bischöfliche Wortmeldungen oder so oft dahingehend man den Eindruck hat, wir müssen nur alle ein bisschen mehr Energie sparen, wir müssen nur ein bisschen mehr uns einschränken, also sehr individualethisch ansetzen und zu sagen, und dann erledigt sich das Problem von selber. Ist das eines der Themen, wo Sie sagen, da hat auch die Kirche vielleicht ein bisschen Glaubwürdigkeit verspielt bei dem Thema?
Ja und nein, es ist tatsächlich so, dass traditionellerweise gerade auch jetzt die theologische Ethik mehr auf der individuellen Ebene, natürlich sucht sie dann auch die Zusammenhänge mit der Sozialethik, dass die strukturellen Ebenen angefragt werden und auch diskutiert werden. Aber gerade im Bereich von Umweltethik denke ich tatsächlich, dass der Überhang noch der ist, eben eher appellhaft auf der individuellen Ebene zu operieren und nicht so sehr wirklich die strukturellen Zusammenhänge zu hinterfragen und dann eben auch die notwendigen Änderungen einzufordern. Ich möchte das noch einmal auch aufgreifen, dieses Stichwort von der Mutter Erde noch einmal vertiefen, denn das zeigt meines Erachtens gerade, dass es für uns westlich geprägte Menschen, aufgeklärte Menschen, als die wir uns erachten, naturwissenschaftlich, technokratisch mehr bestimmt, die wir eben über archaische und von den Naturreligionen herkommende Vorstellungen über die Welt eher als Mythen ablehnen, beziehungsweise als nicht angemessen für die Betrachtung der Welt, dass dadurch noch einmal deutlich wird, dass in diesen Traditionen eine Tiefenstruktur, eine Tiefendimension drinnen ist, die uns eben eher hilft, die Probleme heute zu bewältigen, weil gerade unser technokratisch-naturwissenschaftliches Verständnis der Welt zu den Problemen geführt hat, die wir heute bewältigen müssen. Und dass sich hier dann die Frage stellt, wie können wir hier dann vielleicht auch vom jüdisch-christlichen Weltbild her etwas einspeisen, was wir offensichtlich verloren haben. Und da können wir sehr viel auch lernen. Beispielsweise eben die Mutter Erde, Kollege Vogt hat das vorher auch angesprochen, der Papst spricht ja davon, dass die Mutter Erde schreit und dass das ein Schrei ist wie der Armen, die wir hören müssen. Und ich denke, dass gerade das auch ein Auftrag sein kann für die Theologie und für die christliche Soziallehre, hier eben zu fragen, wie können wir das, was jetzt auf das Soziale, das heißt in Bezug auf die Menschen, ja ein fixer Bestandteil unserer Lehre mittlerweile ist, nämlich die vorrangige Option für die Armen, wie können wir das so erweitern, dass wir tatsächlich die Armen ausweiten, auch auf die anderen Lebewesen, bis eben hin zur Erde als solcher. Und ich denke, das ist weiterhin ein großer Schwachpunkt, auch der Enzyklika Laudato Si, der gesamte Bereich der Tierethik. Und genau da zeigt sich wieder, dass wir eben diesen Blick auf das Strukturelle noch viel zu wenig im Blick haben, sondern dann eher so auf der individuellen Ebene appellativ operieren. Aber wirklich eine strukturelle Gerechtigkeit, auch in Bezug auf die Tiere beispielsweise, das wird noch nicht thematisiert, sondern wenn, dann wird tatsächlich immer wieder von den Bedürfnissen des Menschen eben gesprochen. Und hier zeigt sich meines Erachtens, wie wichtig es ist, dass selbst wenn wir zwar, wie es der Papst auch macht in Laudato Si, bestimmte Formen des Anthropozentrismus radikal kritisieren, aber letztlich sagen, unsere Position bleibt ein Humanismus, der eben ausgeht von Menschen, dass wir dennoch uns fragen müssen, was wir von den anderen Modellen, von animistischen Zugängen zur Welt, von ökozentristischen Modellen, von biozentristischen lernen können, beziehungsweise was wir an berechtigten und richtigen Anliegen in unser Denken integrieren müssen, damit wir eben auch diesem Anspruch der Ganzheitlichkeit gerecht werden.
Mhm. Ich muss mit Blick auf die Uhr ein bisschen jetzt schon in die Schlussrunde übergehen und die Schlussrunde einläuten und würde Sie bei Ihren letzten Wortmeldungen, die gerne auch nochmal aufeinander replizieren können, aber doch bitten, darauf eine Einschätzung zu geben. Wie blicken Sie denn selber auf die Zukunft, sei es die Ferne oder die Mittelferne? Überwiegt bei Ihnen nach dem, was Sie machen an Forschung, wie Sie sich befassen mit dem Thema, überwiegt sowas wie Hoffnung und Optimismus oder ist es eher schon in Richtung Traurigkeit, Abschiedlichkeit von dem, wie es jetzt ist, in dem Wissen, so wird es nie wieder sein? Wie ist da sozusagen Ihre persönliche Gefühlslage neben Ihrem wissenschaftlichen Tun?
Gut, also würde gerne erstmal reagieren nochmal, was Martin Lindner eben gerade gemeint hat, mit der ethischen Grunddimension. Das ist klar, im Mittelpunkt steht die Anerkennung des Eigenwerts der Mitgeschöpfe, der Tiere, der Pflanzen, der Ökosysteme. Franziskus spricht von dem Vorrang des Seins vor dem Nützlichsein. Also eine Begrenzung auch einer rein utilitaristischen, bloß auf Nutzen abzielenden Lebenshaltung. Und das denke ich, ist was Wichtiges, was auch, glaube ich, Kirche und gerade die Umweltenzykliker beispielsweise vermitteln kann. Also die Freude an der Schönheit der Natur. Bei den Brixner Philosophietagen haben wir gesprochen auch über die Schönheit der Natur als Erfahrung von Transzendenz, als Sinnerfahrung, als Glückserfahrung. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Das ist eine ganz wichtige pädagogische, auch kulturelle Dimension. Und wenn wir diese positive Erfahrung der Natur nicht haben, als Bestandteil von Lebensqualität, von Glück, als Teil unserer eigenen Identität, dann werden es nur moralische Appelle sein, die nicht wirklich von innen heraus auch das Wollen transformieren. Also das ist ein ganz wichtiger Beitrag, wo theologische Ethik, auch Pädagogik gefragt ist. Nach meiner eigenen Einschätzung. Also ich glaube, nüchtern betrachtet, wir sind schon im Tipping-Raum von oder im Wirkungsraum von Tipping Points, von Kipppunkten. Das heißt, wir können größere Klimakatastrophen, Sie haben am Anfang auch den Begriff genannt, es ist nicht nur eine Klimakrise, sondern schon eine Klimakatastrophe, viele können wir nicht mehr vermeiden. Und anderswo ereignen sie sich jetzt schon. Lessing spricht von neben uns die Sinnflut. Und sie kommen auch nach Deutschland und Österreich. Wir wissen nicht genau, in welchem Ausmaß. Das heißt, sie können mehr oder weniger kommen. Das ist nicht zu spät zum Handeln, denn wir können sie noch einigermaßen dämpfen. Aber ich glaube, wir müssen mit erheblichen Einbußen unseres Wohlstandsmodells rechnen, mit erheblichen sozialen Konflikten, die wir in unserer Gesellschaft haben, mit Schuldvorwürfen, mit möglicherweise eben auch, die NATO hat analysiert, in vielen Ländern sind heute schon 70-80% der Konflikte durch Ressourcenkonflikte induziert, also auch militärische Konflikte um Ressourcen, die werden zunehmend jetzt von Putin ja auch als Waffe eingesetzt, ganz perfide. Also wir müssen mit einer Zeit der Konflikte rechnen. Christlich würde ich sagen, habe ich natürlich trotzdem Hoffnung, aber eine durchkreuzte Hoffnung. Also das christliche Zukunftsversprechen ist nicht, dass alles einfach glatt geht, sondern es steht ja auch das Kreuz da. Aber dass Gott auch in den Abgründen des Lebens an unserer Seite steht und dass es sich lohnt, für Gerechtigkeit, für Liebe, für Verantwortung sich einzusetzen. Das ist meine Zukunftsperspektive.
Ich kann vieles mittragen, was jetzt Kollege Vogt gesagt hat, möchte das auch nicht wiederholen. Von der Weltklimarat hat schon seit langem darauf hingewiesen, und das ist Tatsache, dass zum Beispiel eben die Veränderungen, die wir merken werden in der Klimakrise oder Klimakatastrophe, wir haben heuer, glaube ich, das erste Mal in Europa sehr deutlich gemerkt, diese Trockenheitsphasen, dann wiederum große Überschwemmungen. Wir sind nur am Anfang. Wir sind, es geht langsam, ist langsam nach oben gegangen, aber geht jetzt exponentiell nach oben. Also das, die zum Beispiel eben die Hitzephasen, sagen die Modelle voraus, die wir heuer erleben werden, werden sich das nächste Jahr verdoppeln, das Jahr drauf vervierfachen und dergleichen. Das heißt, wir sind schon mittendrin und die CO2-Konzentration, die ja weit über 400 ppm in der Atmosphäre ist, die wird auch noch lange so bleiben. Aber wenn wir jetzt nichts tun, dann wir sind immer noch auf dem, nicht auf dem 2-Grad-Ast, wir sind auf dem 4-6-Grad-Ast. Und dann wird das System wirklich unkontrollierbar. Das heißt, ich glaube, Das ist ganz entscheidend, dass wir diese Transformation auch schaffen. Als Ökologin könnte ich mich bequem zurücklehnen und sagen, Dynamik ist etwas, was einem ökologischen System und auch der Erde inhärent ist. Es gibt kein ökologisches Gleichgewicht, wo etwas steht, sondern es ist immer wieder Veränderungen. Sechste Massenaussterben. Von den letzten fünf hat sich die Erde wunderbar erholt. Die Dinosaurier sind ausgestorben. Ich hoffe nicht, dass beim sechsten Massenaussterben dann der Mensch am Ende ausstirbt. Das Leben wird nicht auf der Erde aussterben. Das heißt, ich war lange sehr optimistisch. Jetzt gibt es die ersten Publikationen, die tatsächlich das Thema Aussterben des Menschen durch die Klimakrise thematisieren im naturwissenschaftlichen Bereich. Und es zeigt für mich auch deutlich, ja, wir haben Kipppunkte schon. Wir haben die schon erreicht, aber wir müssen alles tun jetzt, damit wir nicht weitere erreichen und wirklich dann in dieses Hothouse Earth, also in dieses Hitzehaus Erde hineinkommen, wie es eben die Naturwissenschaft voraussagt.
Als Theologe würde ich sagen, ist es mein Job, optimistisch zu sein und Hoffnung zu haben. Ehrlich gesagt, wenn ich mich zwischen Optimist und Pessimist entscheiden müsste, dann würde ich den Realismus wählen. Und der Realismus gibt Anlass zu großer Sorge, da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Ich sehe meine Aufgabe in einem Zweifachen. Einmal wirklich die Wirklichkeit wahrzunehmen, wie sie ist, mit all dem Bedrückenden und auch mit all dem, was eben Sorge bereitet und mit dem, was eben schiefläuft. Aber dann auch nicht der Gefahr zu unterliegen, zu resignieren oder nur mehr pessimistisch zu sein, sondern vielmehr dann eben jene Hoffnungspotenziale oder auch die Quellen aufzuweisen, die uns dann auch die Kraft geben, etwas zu tun, also den Stier sozusagen bei den Hörnern zu packen. Also in diesem Aufgabenfeld sehe ich mich einerseits wirklich dann eben auch ganz deutlich, beispielsweise ich mache das hier ausführlicher als jetzt im Bereich der Umweltethik, auch im Bereich von Tierethik, die Finger in die Wunde zu legen, aber nicht einfach so, dass dann eben am Ende resignativ, man kann eh nichts machen, sondern wirklich eben auch aufzuzeigen, was kann man machen und welche Motivationen speisen uns oder können wir eben auch haben, um etwas zu verändern, weil Veränderung ist notwendig.
Das war eine neue Folge von Diesseits von Eden, der Podcast der Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Henning Klingen.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die Katholisch-Theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.